Hallo, das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode: Kann KI uns wirklich schlauer machen? Können Arbeitskräfte schwierigere Aufgaben übernehmen, wenn ihnen KI hilft? Warum ist es wichtig, das kausal zu messen über ein Experiment und nicht einfach Arbeitskräfte zu befragen? Und welche Kompetenzen werden in Stellenanzeigen wichtiger? Dr. Christina Langer ist Senior Economist bei der Stepstone Group mit dem Schwerpunkt Zukunft der Arbeit, generative KI und Kompetenzentwicklung. Und sie ist auch Economist am IFO-Institut und Digital Fellow am Stanford Digital Economy Lab. Hier kommt der datengetriebene Blick auf den Arbeitsmarkt im KI-Zeitalter auf Basis echter Stellenanzeigen, Bewerbungsdaten und kausaler Identifikationsstrategien. Viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen, Christina, bei der Datenaffäre.
Ja, danke für die Einladung.
Wir sprechen ja heute so ein bisschen zweigeteilt, einmal über deine wissenschaftliche Forschung zu KI und der Ausbildung und dann auch noch über die Stepstone-Daten und welche Markteinblicke dadurch möglich sind. Wir starten jetzt erstmal mit der wissenschaftlichen Forschung. Aktuell arbeitest du gerade an einer Studie, wo ihr euch Berufsschülerinnen in Deutschland anschaut, also so mittelqualifizierte ArbeitnehmerInnen, die dann durch KI, also durch Large Language Models, höher anspruchsvollere Aufnahmen erfüllen können. Ihr habt euch dabei die Fachinformatikerinnen ausgesucht. So, das ist schon mal ein umfangreicher Vorkontext. Vielleicht erzählst du uns einfach noch ein bisschen was zu eurer Studie. Wo ist die vielleicht auch örtlich verortet? Sind das verschiedene Schulen? Wie viele Schülerinnen sind da drinne? Wie lange dauert sowas überhaupt, dass wir so ein bisschen ein Framing haben für die Studie, bevor wir dann in die Ergebnisse reinspringen?
Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, in der Studie geht es darum, kausal zu messen, ob generative künstliche Intelligenz es diesen mittelqualifizierten BerufseinsteigerInnen ermöglicht, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen, die sonst halt eher höher qualifizierteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen vorbehalten waren. Wir fanden, dass da genau der Ausbildungskontext ein super Setting ist, weil wir hier Leute haben, die gerade so im Berufseinstieg sind. Also wir sind in die Schulen gegangen und haben die Auszubildenden im dritten Lehrjahr in unserer Studie mit einbezogen. Also genau bevor sie im Eintritt in den Arbeitsmarkt waren. Wie du schon gesagt hast, war das Setting mit deutschen IT-Auszubildenden, die Fachinformatiker, in zwei Fachrichtungen, also die Systemintegratoren und in der Anwendungsentwicklung haben wir getestet. Das ist tatsächlich einer der, also unter den 10 beliebtesten Ausbildungsgängen in Deutschland. Wir haben hier ein RCT, also Randomized Control Trial gemacht und haben als Treatment verwendet, dass eine Gruppe randomisiert generative KI nutzen kann und die andere nicht. Und interessiert waren wir vor allem eben an der Hypothese, kann das die Produktivität der Auszubildenden steigern, sowohl in der Anzahl der Punkte, die sie erreichen können, und auch zum Beispiel im Sinne von Effizienz, Zeitersparnis. Und wir wollten auch noch wissen, wenn sie damit sich an diese Aufgaben rantrauen, die eigentlich zu schwer für sie waren, verstehen sie sie dann überhaupt noch? Und als sekundäre Outcomes waren wir auch noch interessiert zum Beispiel an subjektiven Aufgaben erleben wie Spaß oder Frustration, die sie vielleicht auch empfunden haben mit versus ohne KI. Du hattest ja noch die örtliche Komponente angesprochen. Wir waren da in verschiedenen Bundesländern in Deutschland, in 6 verschiedenen und in 12 Berufsschulen. Bildung ist in Deutschland ja tatsächlich Ländersache. Das bedeutet, wir mussten wirklich für jedes Bundesland einzeln Anträge stellen, um auch in diese Berufsschulen gehen zu dürfen. Das war tatsächlich auch, weswegen die Studie viel Vorlauf gebraucht hat, für die Planung in die Schulen gehen zu dürfen, die Erlaubnis zu bekommen und das dann natürlich auch alles zu koordinieren. Aber sobald das dann alles mal gestanden ist, sind wir dann mit unseren 60 Laptops zu jeder Schule gefahren, um halt wirklich auch identische Bedingungen sicherzustellen für unsere Studie. Wie schon gesagt, Auszubildende im letzten Lehrjahr, kurz bevor sie dann auch wirklich in den Arbeitsmarkt eintreten, in ihren frühen 20ern. Und die Feldphase war zwischen September und Januar.
Also ein halbes Jahr etwa habt ihr die beobachtet, genau. Was die machen. Du hast jetzt schon am Anfang gleich einmal erwähnt, ihr wollt kausal messen und hast dann gesagt, ihr macht eine randomisierte Studie mit Kontroll- und Behandlungsgruppe. Für uns als Ökonomen ist das klar, was das bedeutet und dass man das auf jeden Fall tun will. Ich glaube, für alle anderen ist es nicht so klar, warum man nicht einfach sagt, wir schicken da mal einen Fragebogen hin und da soll halt jeder mal antworten, wie er ein LLM so benutzt. Warum macht das mehr Sinn, so ein aufwendiges Experiment aufzusetzen?
Tatsächlich können wir nur mit einer Randomisierung sicherstellen, dass es auch wirklich ein kausaler Effekt ist. Denn ansonsten könnte es ja auch sein, dass der Fragebogen nur eine bestimmte Anzahl an Leuten erreicht, die jetzt vielleicht selektiv sind. Und dann wäre das sozusagen nicht aussagekräftig. Genauso wie wenn wir jetzt zum Beispiel evaluieren wollen würden, ob ein neues AI-Tool in Firmen etwas bringt und dann geben wir es den ganzen großen Firmen zuerst, die super produktiv sind, und den ganzen kleinen danach. Und dann sagen wir, ja, das lag jetzt daran, dass die das AI-Tool haben, aber eigentlich war halt der Faktor, dass die anderen Firmen vielleicht größer und von Grund auf produktiver waren. Und das können wir mit einer Randomisierung eben ausschließen, weil wir dann auch testen können, das nennt sich Balancing-Test, ob unsere Kontroll- und Treatment-Gruppe dann sozusagen in den grundlegenden Charakteristika gleich sind, vergleichbar sind. Und das kann man nur mit einer Randomisierung sicherstellen.
Und jetzt hast du auch gesagt, ihr seid mit euren Laptops dahin gefahren. Also das heißt, die durften dann nicht parallel auf dem Handy irgendein anderes LLM noch anschalten.
Ganz genau. Also wir hatten da mehr oder weniger Prüfungsbedingungen. Also wir waren in den verschiedenen Räumen, die sind zu uns gekommen, mussten dann eine Nummer ziehen und die Nummer war dann ihre Laptop-Nummer und dann sind sie in die jeweiligen Räume gegangen. Also die waren auch räumlich getrennt, die Treatment- und die Kontrollgruppe, dass zum Beispiel die Kontrollgruppe auch nicht verwirrt war, wenn manche Leute irgendwie durch LLMs viel früher fertig waren und dann gehen, sondern die waren da dann getrennt und wir hatten auch Aufsichten da, die das sicherstellen, dass keine Handys benutzt wurden. Und die Kontrollgruppe, die ja keinen AI-Zugang hatte, wir haben da auch sehr lange überlegt, ob wir ihnen Internet geben. Aber das war dann nicht so sauber, weil ja heutzutage auch generative KI schon in Google zum Beispiel implementiert ist. Und deswegen haben wir denen so einen Kiosk-Modus gegeben, wo sie wirklich kein Internet hatten, eher so Prüfungsbedingungen. Und bei der Treatment Group war alles freigeschaltet. Aber wir hatten Website-Tracker und auch so einen AI-Tracker, wo wir jeden Prompt und jeden Website-Klick messen können, um dann auch zu schauen, wie hoch ist denn die Compliance.
Okay, und im Prinzip habt ihr aber jede Person nur einmal getestet und nicht über ein halbes Jahr beobachtet.
Genau, wir waren über ein halbes Jahr in verschiedenen Schulen, aber die Intervention selber war nur 90 Minuten.
Und haben die vorher einen Input bekommen, wie sie diese KI nutzen? Also gab es da eine Schulung für?
Tatsächlich wussten sie gar nicht, worum es in der Studie geht. Also die wussten dann danach offensichtlich, dass eine Gruppe KI bekommen hat und die andere nicht. Aber so diese ganze Forschungsfrage, dass wir ihnen, also wir haben ihnen vier Aufgaben gegeben. Zwei davon waren innerhalb von ihrem Anforderungsniveau. Eine war auch so eine Baseline-Aufgabe, haben wir es genannt. Die mussten alle ohne KI lösen, damit wir einfach ein Maß haben für die grundlegenden Fähigkeiten sozusagen. Und erst bei der zweiten Aufgabe haben die Leute dann KI bekommen. Und für die dritte und vierte Aufgabe, das waren diese Higher-Skilled-Aufgabe, die hätten sie halt gar nicht lösen können. Das war gar nicht Teil ihres Curriculums. Und da hat dann sozusagen die Kontrollgruppe das ohne KI versuchen müssen. Die Treatment-Gruppe hat KI bekommen. Und wir haben auch randomisiert, also ab Aufgabe 2, wer jetzt sozusagen welche Aufgabe zuerst zieht, um auch ausschließen zu können, dass das irgendwie einen Einfluss hat, je nachdem, welche Aufgabe man zuerst bekommt.
Okay, so, jetzt haben wir das Setup verstanden. Jetzt bin ich gespannt, was ist denn rausgekommen? Ermöglicht uns jetzt KI, höherwertige Aufgaben zu erledigen?
Tatsächlich war es bei uns so, dass der Treatment-Effekt am größten war bei den Aufgaben, die als am schwierigsten wahrgenommen wurden. Also hier hat KI dann auch wirklich den größten Unterschied gemacht für die Auszubildenden, sowohl wenn es jetzt um die Anzahl der erreichten Punkte geht, als auch wenn wir jetzt uns Produktivität anschauen, zum Beispiel in Anzahl von Punkten, die pro Minute zu erreichen sind. Wir haben auch danach getestet, ob sie dann überhaupt noch verstehen, was sie denn da machen in Form von Verständnisfragen. Und hier war der Treatment-Effekt tatsächlich dann auch sehr stark dass sie dann trotzdem noch verstanden haben, was sie dann gemacht haben, selbst wenn man ihnen dann die KI wieder wegnimmt für diese Verständnisfragen. Da fanden wir, hat die KI ja positiver abgeschnitten, als wir jetzt vielleicht auch dachten in dem Moment.
Das ist ja eine total ermutigende Erkenntnis. Also gerade wenn wir darüber reden, junge Akademikerinnen finden nach dem Uni-Abschluss keinen Arbeitsplatz, weil man eigentlich sagt, die Juniors werden durch KI ersetzt. Und ihr macht ja eigentlich so ein bisschen die counterintuitive Erkenntnis, ne, dass ihr sagt, auch die Junioren-Leute können schwierigere, vielleicht für mehr seniore Menschen Aufgaben übernehmen.
Genau, und in unserem Sample, unsere Auszubildende, das waren ja auch über 600, da haben über 3/4 auch schon angegeben, dass sie KI schon nutzen. Also sie sind auch schon aktiv mit der KI in Kontakt und können und wollen die auch in ihrem Arbeitsumfeld nutzen.
Okay, und wie arbeitet ihr jetzt damit weiter? Also könntet ihr jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt noch ein spezielles KI-Training denen anbieten, werden die vielleicht sogar noch besser? Gibt es da solche Überlegungen zu?
Ich glaube, was uns am meisten interessiert, ist jetzt, dass wir das jetzt mit einem Beruf mal uns angeschaut haben, ob es grundsätzlich funktioniert. Wir haben hier einen Beruf gewählt, der ja am meisten Exposure, am meisten einfach mit der KI in Kontakt ist, dieser klare Informatikberuf. Aber es kann natürlich sein, dass die Effekte total unterschiedlich sind, je nachdem, welche Berufe man sich anschaut. Wir haben ja über 300 verschiedene Ausbildungsberufe. Es gibt kreative, administrative, technische. Und hier einfach das Studiensetting noch auszuweiten und auch noch mehr Berufe zu testen, um zu schauen, ob das auch wirklich berufsgruppenübergreifend denselben Effekt hat, wäre jetzt aus unserer Perspektive ja sehr, sehr sinnvoll, das als Follow-up-Work, als Nachfolgearbeit dann zu machen.
Absolut, ja. Und seht ihr auch, also wenn wir jetzt eh schon über hetero, also es geht ja so ein bisschen in die Unterschiedlichkeit der Menschen hinein, ne? Also einerseits eben externe Validität der Studie, die ihr gemacht habt. Wenn wir jetzt nochmal die Heterogenität der Menschen anschauen, die bei euch in den Gruppen waren, ich vermute, super viele Frauen gibt es nicht in dem Ausbildungsstudien oder in der Ausbildung. Aber wir sprechen ja immer wieder auch über den AI-Gender-Gap, dass mehr Frauen man sieht, dass sie den Anschluss verlieren und sich nicht so stark mit KI beschäftigen und das nicht so stark nutzen wie Männer. Könnt ihr sowas beobachten?
Wie du schon angesprochen hast, sind die Fachinformatiker sehr männerdominiert. Das ist, glaube ich, der zweitbeliebteste Job oder Ausbildungsberuf unter den Männern. Das bedeutet, da ist unser Sample jetzt nicht stark genug, dass wir hier eine aussagekräftige Heterogenitätsanalyse machen könnten. Was ich aber auch spannend finde, da so drüber nachzudenken in Bezug auf künstliche Intelligenz, ist, dass hier jeder auch immer sagt, dass soziale Kompetenzen so viel wichtiger werden, diese menschenzentrierten Fähigkeiten. Und die sind halt oft genau in den frauendominierten Sphären sehr vertreten. Also das könnte ja dann auch wieder ein Vorteil für die Frauen sein, in dem Hinblick.
Absolut, ja. Und könnt ihr auch in der Heterogenitätsanalyse auch andere Charakteristika beobachten? Also woran macht es sich fest, dass Menschen besonders erfolgreich werden mit der KI?
Wir haben dieses Experiment ja auch gepre-registered, also eine Präregistrierung gemacht, und zwei Heterogenitäten, die wir da uns anschauen wollten auf jeden Fall, war, ob das von vorheriger KI-Kompetenz abhängt, wie gut man dann auch in unserem Experiment performt und auch, ob zum Beispiel die vorherige Schulbildung einen Unterschied macht. Denn man kann ja aus verschiedenen Schulwegen in der Ausbildung gehen, also Hauptschule, Realschule oder damit Abitur. Was wir hier gefunden haben, war, dass tatsächlich vorherige KI-Kompetenz einen Unterschied macht. Also die Auszubildenden, die bei uns gemessen über sechs Selbsteinschätzungs-Items besser abgeschnitten haben, was KI-Kompetenz angeht, hier, die profitieren dann auch signifikant stärker, besonders bei den als schwer wahrgenommenen Aufgaben. Bei der Ausbildung, also bei der Schulbildung, die sie davor gemacht haben, haben wir unterschieden zwischen Abitur, ja oder nein. Und hier haben wir tatsächlich keinen Unterschied gefunden. Also es ist wirklich so, dass die KI-Kompetenz und wie viel man schon über das Modell weiß, da den Unterschied macht. Und das ist ja eine erlernbare Fähigkeit, wo wir alle gerade so am Anfang stehen. Genau, das bedeutet, ja, KI-Kompetenz vielleicht auch strukturiert in die Lehrpläne und die Berufsschulen zu integrieren, wäre auf jeden Fall eine politikrelevante Interpretation dieser Analyse.
Und natürlich ja auch so ein bisschen, dass Abschlüsse jetzt nicht so super wichtig sind, wenn wir jetzt eben konzentriert auf dieses eine Einsatzgebiet gucken. Ja. Okay, wunderbar. Sehr spannende Einblicke zur möglichen Übernahme von schwierigeren Aufgaben durch KI. Und vielen Dank, dass du auch nochmal erklärt hast, warum es wichtig ist, kausale Studien zu machen. Lass uns zum zweiten Teil unseres Interviews übergehen. Du arbeitest ja jetzt eben mit StepStone-Daten und StepStone kriegt hunderte Millionen von Bewerbungen und Hunderttausende von Arbeitgebern sind gelistet auf der Webseite bei StepStone. Und es gibt euch natürlich einen riesen Datenschatz, den ihr auswerten könnt. Vielleicht erstmal zur Grunddateneinheit. Wie repräsentativ ist das denn? Wie sehr könnt ihr denn wirklich den deutschen oder auch internationalen Markt abbilden? Wer treibt sich denn sozusagen alles auf der Internetseite herum?
Mhm. Ja, du hast da was Interessantes angesprochen. Und zwar habe ich ja gerade so einen doppelten Hut auf. Also ich habe die Freiheit, dass ich in der Forschung arbeiten kann, eben am IFO-Institut für Innovationsökonomik und Neue Technologien und auch als Senior Economist bei StepStone. StepStone hat einen unglaublichen Datenschatz auch an Echtzeitdaten. Also hier können wir super Analysen machen zu Trends, die sich jetzt gerade auch auf dem Arbeitsmarkt abspielen. Administrative Daten sind ja oft erst mit einem, ja, mit Zeitverzögerung verfügbar, von teilweise bis zu 2 Jahren. Und da haben wir natürlich einen großen Vorteil. Aber diese Plattformdaten, die ergänzen die amtliche Statistik, würde ich sagen, ersetzen sie aber nicht. Wir haben diese Verhaltenssignale in Echtzeit, also sowohl die Bewerbungsabsicht als auch die Nachfrageseite, also welche Jobs denn gepostet werden. Ich würde auch sagen, dass die Stärken unserer Plattform sind, also die Abdeckung dieser wissensintensiven Berufe, vielleicht auch der kaufmännischen Bereiche. Aber genau, vielleicht schwächer abgedeckt ist dann das klassische Handwerk oder auch Pflegeberufe, wobei ich sagen würde, dass wir uns hier als Allrounder verstehen und auch den Anspruch haben, alle Jobs auf der Plattform zu haben.
Okay, super, vielen Dank. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, du hast schon angedeutet, ne? Ihr könnt Angebot- und Nachfrageseite beobachten, ihr könnt wahrscheinlich auch, also ihr zählt erstmal, wie viele Bewerbungen gibt es in welcher Industrie, wie lange sind die offen, wer bewirbt sich da, vielleicht kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben, was steckt da eigentlich so drinne, was könnt ihr beobachten?
Ich würde sagen, man kann es grob unterteilen in 3 Datenstränge, die sich auch gegenseitig dann, ja, komplementieren. Und zwar zum einen die Stellenanzeigendaten, in der wir die Anforderungen auch haben an der Stelle. Also was sind die Aufgaben, was sind die Kompetenzen, für welche Berufe wird gesucht. Gehaltsangaben, wenn sie denn vorhanden sind. Das ist ja in Deutschland leider noch ein bisschen, ja, nicht so stark vertreten. Genau, und auf der anderen Seite haben wir dann auch die Bewerbungssignale, also welche Leute sind auf unserer Plattform, wie bewegen sich die auf unserer Plattform. Ich hatte jetzt auch eine Analyse dazu gemacht, wie sich dieses Bewerberverhalten, also die Bewerbungsklicks, verändert haben. Das heißt ja immer, künstliche Intelligenz macht Bewerben einfacher und wir können auch zum Beispiel gut messen, wie oft Leute auf jetzt bewerben klicken und wie sich das auch verändert hat über die Zeit als Verhaltenssignal der Kandidatinnen und Kandidaten. Und der dritte Strang ist, dass wir auch Umfragen machen unter Bewerberinnen und Bewerbern und unter Recruitern, auch zum Beispiel unter Berufseinsteigern. Und das sind so die, ja, 3 Hauptdatenquellen, die ich bei uns sehe.
Okay, lass uns doch mal über die Klicks reden. Ihr habt rausgefunden, dass es 73% mehr Bewerbungsklicks gibt in den letzten 2 Jahren. Das kann natürlich jetzt einerseits sein, weil jetzt KI das alles so viel einfacher macht, dass ich als individuelle Person mich einfach auf viel mehr Stellen bewerbe. Aber es könnte natürlich auch einfach ein Spiegel sein, dass jetzt viel mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind, weil die deutsche Wirtschaft ein bisschen am Schwächeln ist. Könnt ihr das unterscheiden? Wisst ihr, was da wirklich passiert, wo die Klicks herkommen?
Tatsächlich müsste man da ja dann den Vergleich auch einfach machen, wie sich das dann auch verändert hat, verglichen mit ja, Vorjahren. Also wir haben da jetzt auch nochmal eine andere Analyse gemacht, wo wir bis 2023 zurückgegangen sind, um das dann sozusagen zu vergleichen. Und hier sehen wir dann auch, dass es sich verglichen mit 2023 tatsächlich die Bewerbungsklicks pro Anzeige nahezu verdoppelt haben und auch branchenübergreifend. Das sind auch Unterschiede da, dass es in manchen Branchen ja stärker steigt als in anderen, aber tatsächlich war es eigentlich in allen positiv. Und wie du schon gesagt hast, sind da mehr oder weniger drei Gründe wahrscheinlich zu nennen, und zwar diese sinkenden Bewerbungskosten durch KI. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, da heißt es, dass 39% der Beschäftigten gesagt haben, dass KI den Bewerbungsprozess für sie effizienter gemacht hat. Und auf der anderen Seite haben wir auch in unseren Umfragen gefunden, dass ja, mehr als jeder Zweite tatsächlich wechselbereit ist. Also auch bereit ist, den Job gerade aktiv zu wechseln, selbst wenn er vielleicht gerade noch in einem Arbeitsverhältnis ist, in dem er oder sie auch grundsätzlich zufrieden ist. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, diese angebotsseitige Verknappung, dass einfach weniger Stellen verfügbar sind und sich deshalb das Bewerbungsinteresse dann auch auf genau diese Stellen konzentriert. Und ja, es könnte also sein, dass dieselben Personen sich breiter bewerben und gleichzeitig mehr aktiv Suchende im Markt sind. Wir könnten das theoretisch auch auf User-Level tracken. Ich glaube, es ist bis jetzt noch nicht passiert, aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Analyse, die ich jetzt zum Beispiel mir auch gerne anschauen würde in meiner Zeit dann bei StepStone.
Sehr gut. Dann lass uns doch einfach in einen von diesen drei Aspekten noch ein bisschen tiefer einsteigen, in die geringeren Bewerbungskosten durch KI. Ihr habt auch herausgefunden, dass auf der Unternehmensseite 75% der Rekruterinnen und Rekruter sagen, dass durch die generative KI und ich vermute auch einfach der kulturelle Unterschied, ne, dass KI ja viel auf amerikanischen Daten trainiert oder konfiguriert ist und auch da eher ins Stimmungsbild passt, dass dadurch in Bewerbungen Qualifikationen übertrieben angegeben sind. Eher, wir kennen das ja alle, dass man steigert sich dann in so einen Enthusiasmus-Zirkel mit der KI rein und alles ist plötzlich ganz, ganz toll. Und wir haben auch schon im Podcast erwähnt, man muss manchmal die KI ein bisschen bremsen und sagen, sei mal ein bisschen kritischer. Ganz praktisch, wie sollte man denn jetzt seine Bewerbung gut gestalten? Ne? Klar soll die zu den ausgeschriebenen Kriterien passen, aber vielleicht hast du da noch so ein paar Tricks, auch die aus der Evidenz, aus den Daten kommen.
Wie du schon gesagt hast, ist es natürlich so, dass die KI oft hilft, Sachen so zu formulieren, dass sie irgendwie gut auf die Punkte passen, die in der Stellenanzeige genannt werden. Aber wenn man dann tiefer reingeht, dann passt es doch gar nicht mehr so gut. Und das kommt dann meistens auch erst im Interview raus. Also wenn es dann zum ersten persönlichen Kontakt kommt und man dann merkt, okay, das wurde da vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Es ist auch so, dass Unternehmen oft auch aufs Anschreiben verzichten heutzutage, weil man vielleicht auch gemerkt hat, dass es deswegen ein bisschen diesen Signalwert verloren hat, dass jemand da noch ja, Effort reingesteckt hat, sich wirklich bemüht hat. Deswegen würde ich sagen, dass da Authentizität auf jeden Fall die Selbstvermarktung schlägt. Also wenn man dann konkret nachweisen kann, ich habe hier dieses Projekt gemacht und das passt so und so zu der Stelle, also einfach wirklich dieses auf die Stelle anpassen und KI auch als Sparring-Partner zu benutzen, aber jetzt nicht einfach sozusagen, hier ist die Stellenanzeige, schreib mir ein Anschreiben, das dann total generisch wirkt, sondern man könnte ja zum Beispiel auch sagen, dass die Stellenanzeige sagt mir, wie ich ein Anschreiben strukturieren muss, und dann könnte man diese Bullet Points abarbeiten. Ich mag zum Beispiel die Sprachfunktion auch ganz gerne bei der KI, dann könnte man selber noch den Input geben, was möchte ich denn jetzt überhaupt dazu sagen, und dann wird es auch generell weniger generisch.
Ja, also wieder dieses, wir sind nicht gegen KI, man muss sie nur zu nutzen wissen. Und dann habt ihr noch eine Schlussfolgerung eben, dass wahrscheinlich die Auswahlverfahren sich auch ändern werden, weg eben von formalen Signalen wie Abschlüssen oder Zertifikaten hin eben zum konkreten Nachweis von Kompetenzen und Arbeitsproben. Da schließt sich ja jetzt der Kreis auch wieder zu der Studie, die du im Forschungsbereich gemacht hast, dass ihr eben sagt, das ist gar nicht Abitur oder nicht Abitur, sondern habe ich schon Erfahrung mit dem KI-Tool. Wie kann es denn jetzt in der Praxis aussehen? Gerade Recruiterinnen, die hunderte von Bewerbungen kriegen oder selbst wenn ich nur 50 habe, screene ich natürlich mal schneller, hat derjenige ein Abitur oder einen Studienabschluss, als wie wirklich die Kompetenzen nachzuweisen. Wie kann das praktisch funktionieren? Also einerseits vielleicht eben, wie können Kompetenzen nachgewiesen werden? Dann nochmal konkret darauf einzugehen, welche Kompetenzen eigentlich oder welche Zertifikate sind denn wichtig?
Eine Chance, die es hier auch gerade ganz klar gibt, ist, dass ja auch neue Berufe entstehen durch künstliche Intelligenz. Und genau bei diesen neuen Berufen kann niemand schon einen Abschluss haben oder schon 5 Jahre Berufserfahrung. Und genau hier könnte man dann zum Beispiel auch sagen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Programmierjob ist und man hat da ein Portfolio, dass man dann sagen kann, ich habe hier was Ähnliches gemacht, was gut zu dieser Stelle passt. Stichwort Skills-Based Hiring und auch Quereinstieg ist hier dann natürlich auch nochmal eine große Chance dann einfach für diese Leute. Und mit diesen Arbeitsproben könnte man ja zum Beispiel auch sagen, dass man Probearbeitstage macht oder Werkstudententätigkeiten, um vorher auch schon ein bisschen rauszufinden, wie arbeitet die Person, passt die wirklich zu meinem Unternehmen? Ja, und somit dann auch nachzuweisen, dass man die Kompetenzen hat für die jeweilige Stelle.
Genau, also da denke ich jetzt gerade, wenn ich auch an erfahrenere Arbeitnehmerinnen denke, an Assessment Center, ne? Man muss das ja, oder man kriegt eine Aufgabe, wie so früher die Coding-Aufgaben und reicht die dann ein. Das muss ja irgendwie auch zusammengehen mit dem Job, den man tatsächlich schon hat. Ja.
Genau, auf jeden Fall. Also, dass man dann auch wirklich sich überlegt, was sind denn die Kompetenzen als Recruiter, also die ich jetzt wirklich für diese Stelle brauche und genau diese Kompetenzen auch gezielt in Case Studies und so weiter dann teste, ob der Kandidat oder die Kandidatin genau diese Kompetenzen dann auch mitbringt, die ich suche.
Und was sind jetzt diese Kompetenzen? Was ist jetzt in den letzten Jahren an Kompetenzen und Fähigkeiten wichtiger geworden und werden noch weiter wichtig?
Wenn wir uns da die Daten anschauen, also Stichwort, welche Kompetenzen gewinnen an Bedeutung, dann sehen wir auf jeden Fall, dass die KI-Kompetenz immer stärker nachgefragt wird und jetzt nicht unbedingt nur diese KI-Entwickler-Kompetenzen, also wirklich Modelle zu entwickeln, sondern auch die Nutzerkompetenzen, also wie kann ich die richtig prompten, wie kann ich die Ergebnisse validieren, wie kann ich vielleicht auch ein Bias erkennen, also irgendwas, wo die KI jetzt vielleicht ein Bias hat. Und tatsächlich gibt es da auch interessante Studien, die auch zeigen, wie man dann KI-Kompetenzen überhaupt nachweisen kann. Also das war von Fabian Stefani vom Oxford Internet Institute eine interessante Studie. Da haben sie Recruitern CVs gezeigt, einmal mit und einmal ohne KI-Kompetenzen und haben aber variiert, wie die KI-Kompetenzen dargestellt waren. Also durch Unternehmenszertifikate oder vielleicht auch einfach, dass man selber sagt, dass man sie hat. Und die Einladung, also die Wahrscheinlichkeit zum Interview eingeladen zu werden, war immer erhöht, egal wie man sie reingeschrieben hat, verglichen mit, man hat sie gar nicht angegeben. Und das war über 3 verschiedene Berufe, also administrativ, IT und kreativ. Das fand ich sehr spannend. Was auch noch groß im Kommen ist, ist immer noch die Datenkompetenz, denn wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, wenn wir einfach irgendwas in die KI geben, dann kommt irgendwas raus, aber dann wirklich zu validieren, kann das stimmen, ist hier das Fachwissen einfach noch super wichtig, um auch zu erkennen, ob die KI das alles dann sozusagen richtig gemacht hat. Und auch Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in diesem Arbeitsumfeld, das sich gerade ständig wandelt. Ja. Wir sehen auch, dass auch Recruiter sagen, dass Soft Skills immer noch sehr, sehr wichtig sind. Diese menschenzentrierten Kompetenzen, die eine KI gerade noch nicht ersetzen kann, beziehungsweise selbst wenn sie ersetzen könnte, bevorzugen wir wahrscheinlich trotzdem noch mit einem realen Menschen zu kommunizieren in genau diesen Fachgebieten, die menschliche Interaktion.
Okay, ist wunderbar. Wir verlinken die Studie, die du jetzt gerade erwähnt hast, als auch alle anderen Erkenntnisse, über die wir jetzt so gesprochen haben, wo es Pressemitteilungen oder eben Studien zu gibt, auch in den Shownotes. Zum Schluss noch eine Frage. Was können denn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ihren Alltag aus diesem Gespräch mitnehmen und anders machen?
Wenn wir jetzt mal spezifisch an Recruiterinnen und Recruiterinnen denken, dann vielleicht im Hinblick auf diesen Zuwachs an Bewerbungen, dass oft halt nicht mehr Bewerbungen vielleicht das Erfolgsmaß sind, sondern halt die richtigen Bewerbungen zu bekommen. Und hier ist halt sehr wichtig, die Vorauswahl zu strukturieren, statt einfach nur zu beschleunigen. Und ein Hebel, der hier zum Beispiel sehr gut hilft, ist auch, die Gehaltsspanne früh zu kommunizieren, weil dann weiß man sofort, bevor man vielleicht auch im dritten Interview ist und dann über das Gehalt spricht, könnte es passen oder nicht. Das spart dann auch nochmal beiden Seiten tatsächlich viel Zeit. Und wir haben auch in den Umfragen gesehen, dass viele Bewerberinnen und Bewerber auch absagen, wenn der Prozess als schlecht wahrgenommen wurde. Also hier auch zum Beispiel Time to Reject senken oder halt die Kommunikation einfach effizienter zu gestalten, damit die Bewerberinnen und Bewerber dann auch wissen, wo sie stehen und nicht auf dem Trockenen sind. Genau, und ich glaube, wir haben auch viel über Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen gesprochen. Da ist es auch wichtig, dass man die Bewerbungen, wenn man sie schreibt, einfach glaubwürdig hält, sich nicht nur auf die KI verlässt, aber trotzdem auch lernt, wie kann ich denn die KI strukturiert einsetzen und hier auch sichtbar machen, dass ich diese Kompetenzen mitbringe. Denn die werden auf einem aktuellen Arbeitsmarkt immer wichtiger. Und die Jüngeren sind ja auch genau die, die die Innovation ins Unternehmen bringen und die dann auch mit diesen Tools sicherer sind und hier dann auch vielleicht helfen können, die ins Unternehmen zu integrieren.
Wunderbar. Vielen Dank für die ganzen praktischen Hinweise, Christina. Und danke, dass du heute zu Gast bei der Datenaffäre warst.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Das war die Episode »Kann KI uns wirklich schlauer machen?« Christina und ich sprachen darüber, dass KI mittelqualifizierten Arbeitskräften in der Informatik helfen kann, schwierigere Aufgaben zu übernehmen. Also echtes Potenzial bietet Berufseinsteigerinnen, seniorere Aufgaben zu übertragen. Wir betonten, dass die kausale Messung mit einem Experiment statt einer einfachen Befragung entscheidend ist, weil sonst andere Charakteristika der Menschen den scheinbaren KI-Effekt treiben. Außerdem sprachen wir über Echtzeitdaten von StepStone, die im Gegensatz zu administrativen Daten, wie eben von Statistikämtern, sehr schnell verfügbar sind. Aktuell haben die StepStone-Forscherinnen beobachtet, dass 42% weniger Einstiegspositionen ausgeschrieben sind als vor 5 Jahren und gleichzeitig 73% mehr Bewerbungsklick pro Bewerbung in den letzten 2 Jahren vorhanden sind. Das könnte man jetzt auf mehr Bewerbungen pro Person durch KI oder durch mehr Bewerberinnen auf dem Arbeitsmarkt zurückführen. Und außerdem weisen 75% der Recruiterinnen und Recruiter darauf hin, dass eingehende Bewerbungen überzogen dargestellte Qualifikationsangaben hätten. Also dann doch eher der Hint auf KI-bearbeitete Bewerbungen. Die Empfehlung von Christina war dazu, bei Bewerbungen den deutschen Kontext beachten und nicht so sehr aufpauschen wie das LLM, das sich manchmal etwas enthusiastisch in etwas reinsteigert. Zu den aktuell sehr nachgefragten Themen oder Fähigkeiten kann Christina eben beobachten aus ihrer Forschung, dass nicht nur KI entwickeln eine gefragte Skill ist, sondern auch tatsächlich die Nutzung im Fachbereich und Datenkompetenz sowie Soft Skills. Ihr findet die Links zu Christinas Forschung sowie zu den StepStone Reports auf datenaffäre.com und in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.